Meine Stadt schmeckt salzig. Selbst die Toten riechen hier nach Meer. Meine Stadt schmeckt salzig. Und am Himmel weiße Bojen, ein Fahnen vorbei, fusseliges Himmelsplankton. Die Wolken betten sich in ihrer Ortslosigkeit, aber in meiner Stadt leben Götter aus Honig, Fremde und Freunde, und nie hat jemand unsere Geschichte zu Ende erzählt. Jedes Mal inmitten unserer Worte ein Loch, eine Schlinge von Sinn, vielleicht unser Name. Henna. Und immer kommt der Wunsch zu spät. Bei jedem aus dem Haus gehen müssen, abends zwischen den Bieren mit Freunden, verbraucht er 1 Kilo Räusperware. Lern A sagen, wenn du A meinst, die Sprache des Fühlens. Jeden Abend kratzt er am Zifferblatt, um die Zeit zu vergessen. Seine Einkaufszettel vergöttert er, baut ihnen einen Schrein. All seine vollgestopften leeren Tage legt er sorgfältig um Mitternacht zu den Akten. Das Leben spielt immer anderswo. Das ist genau wie mit dem Schlafen. Man kann es nur versäumen. Nachholen kann man es nicht. Gesund ist, wer vergisst, steht auf den Ordnern, wie ein Schrei gegen die Selbstständigkeit der Erinnerung, die in uns weiterlebt und arbeitet, uns vernichtet. Er erinnert sogar, was es noch gar nicht gibt. Seine Ängste hängt er an kurze Leinen. Das Hinken hat er sich beigebracht. Es kommt von innen, sticht aufs Herz. Selbst seine Wünsche sind ungenau. Er stolpert absichtlich in der Hoffnung, dass ihm dadurch irgendwann Flügel wachsen oder er endlich vergesslich wird, wie der Wind. Tietze. Die Zukunft aber ist älter als die Vergangenheit. Für ihn ist die Welt ein nichtssagender Brief, den abzuschicken es nicht mehr lohnt. Die Sehnsucht nach Wäldern ist ihm vergangen, das Schweigen der Bäume und ihre schweigende Unbeweglichkeit. Verhasst ist ihm das wirre Geläut der Glocken, das wie eine Lawine auf das Pflaster prasselt. Setzt, wenn ihr ihn finden könnt, den Namen des Gottes ein, der das Vergessen erfand. Für ihn, der in unbekannte See sticht, ist die Welt durchtränkt vom Luftzug aus dem Jenseits. Heimlich träumt er, auf einer Wiese zu sitzen und die Gräser zu betrachten. Bei Regen schiebt er sein weißes Klavier auf die Straße, wartend auf einen erlösenden Ton. Er flieht gen Süden, wo die Schatten schneller brüchig werden, sammelt seine Umrisse, schmeißt sie ins Meer. Jetzt muss er ausharren, bis das Meer verdunstet ist. Wir sehen ihn glücklich am Ufer sitzen. Ögür, ersatzweise Lebewesen. Direkt neben seiner alten Wohnung die betenden Hupen des Kirchturms und drinnen Granitgemütlichkeit mit Nikotinteer-Flair, Rauchfasertapeten mit blühenden Spinnennetzen, alles in funkelndem Grau. Er melkt die Welt fürs Brotverdienen, Feuilleton flötet filigran im geschäftigen Gegenwartskübel der Tageszeitung. Dabei hatte er einmal Sternbildpuzzle studiert, kam vom zum Quadrat zum L, suchte Zuflucht in einem unendlichen Universum, der Schrift. Mathematik ist Gottes Alphabet, sagte Galileo. Er aber sagt, Literatur ist Satans Grammatik und fragt sich, wie schwer ist das Gewicht der Worte auf dieser Welt? Wird die Erde schwerer, wenn wir schreiben? Er weiß, dass jedes Wort verwundet ist und pflegt es liebevoll. Augenlidel und Schwanensch, Görenkorich und Horoskop. Jedes Wort hilft ihm zu atmen. Und er würde so gern die Literatur beginnen mit dem Buchstaben Jill. oder ersatzweise Begräbnislieder dichten. Eine Kaffeefahrt wäre für ihn ein tollkühnes Abenteuer. Friedhöfe sind ihm zu lebhaft und munter. Zufrieden ist er über keine Farbe in seinem Schwarz-Weiß-Fernseher. Das Deluxe-Glücken will ihm nicht gelingen. Er hat Höhenangst unter Wasser. Aber noch schmeckt ihm das Bahnhofsbier und in seinen Gedichten atmen Worte der Milde, der Zuversicht und auch des Weins gegen die Kälte des Bleistifts. Denn am oberen Rand seiner Träume schwimmt lautlos die Liebe. Und hinter seinem umgestülpten Herzen weiß er, dass wir Menschen jeden Tag wieder die Realität erfinden. Und manchmal ist sie schön. Meine Stadt hat Raum für Wurzeln des Wassers. Hier zerlegen wir noch den Regenbogen. Meine Stadt. Und ich höre jemanden auf der Straße sagen, ich will Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt sein. Ich erinnere, dein Flüstern erinnere ich, dass ich aus Zeitungen Gedichte schnitt. Ich schnitt, machte aus den Meldungen ein Loch ohne Ereignis. Denn hier, in meiner Stadt, sind wir das Neueste vom Tage. Und könnte man Tasten darunter schieben, wäre es vielleicht ein Lied. Danke sehr. So, das als kleine Einstimmung in den heutigen Abend. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, freue mich, dass ihr erschienen seid. Gestern, vor 41 Jahren, wäre Oliver Euphinger, bekannt auch als Klafki, 41 Jahre alt geworden. Wir haben im letzten Jahr an seinem Geburtstag, direkt an seinem 40. eine Veranstaltung gemacht, die hieß Klafki 1, glaube ich, Erinnerungen an Klafki. Ich würde gerne meine Freunde vererben, etwas, was ihm sehr am Herzen lag. Und wir haben es dieses Jahr zum Anlass genommen, im Prinzip nochmal so eine Veranstaltung zu machen, aber weniger Klafki fokussiert, sondern einen Anlass zu haben, um mit Kieler Vorlesern, Sprechern, Rezitatoren, Autoren eine Lesung zu machen mit Freunden, die einfach Lust auf Literatur haben, in denen Literatur vorkommen wird, von Klafki über Klafki, mit Klafki, vielleicht mal irgendwann ohne ihn, meistens natürlich auf eine natürlich verständliche Art und Weise. Und das ist heute Abend auch so, das erste Mal, dass wir etwas machen, was von Klafki in Anführungsstrichen inspiriert ist und zu diesem Abend führen wird. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute nicht sagen, wenn wir gleich Texte vortragen werden, ich sage gleich, wer das noch ist, von wem die sind, sondern ein bisschen von euch das offene Ohr erhoffen, indem ihr dann euren Teil denkt, dass es sich dabei vielleicht um Klafki handelt oder etwas, was von ihm inspiriert ist oder auch gar nichts damit zu tun hat, das ihn inspiriert hat, wer weiß. So eine Art Weiterschreiben seiner Literatur, denn das lag ihm immer auch irgendwie am Herzen, so ein bisschen von allen Möglichen zu nehmen und das dann zu was Neuem zu machen. Und wenn es irgendjemand anderes nicht tut, dann macht er das halt. Und das haben wir mit seinen Texten zum Teil auch gemacht. Ich bin mal gespannt, vielleicht auf das Gespräch hinterher, wer Lust hat, sich da noch einzumischen und kann dann eher sehen, ob er irgendwas erkannt hat oder mal Ahnungen abgeben, von wem was sein mag. Dieser Abend heute Abend findet statt mit mir, Niels Aulicke und Matthias Wilms und Ögür, auch bekannt als Jörg Meyer, eigentlich hätte ich das umgekehrt sagen müssen, ne? Jörg Meyer auch bekannt als Ögür, also Freunde und Begleiter und Kieler Autoren und gute Vorleser und Sprecher. Wir werden eine kleine Pause machen, damit es nicht so lang und zu schwer wird, denn das soll es nicht sein. Es soll ein nach vorne blickender Abend werden. Und mir bleibt also nichts anderes zu sagen, noch als, dass ich mich nochmal freue, dass ihr hier seid heute Abend und das mit uns gemeinsam macht. Und jetzt geht es gleich hier so ein bisschen showmäßig weiter auf der Bühne. Und wenn ihr euch wohlfühlt, dann legt ruhig die Füße hoch und fühlt euch wie zu Hause. Das würde uns auch freuen. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Und dann geht es jetzt weiter. Im Text quasi. Dankeschön. Achso, und wir haben da hinten noch so einen kleinen Tisch stehen mit Heften von Klafki, die gelben Hefte. Wer sich das nachher mal angucken will in der Pause oder auch danach, kann das ja mal machen. Gut, Erstmal bis hier danke und dann bis gleich.
Abenddämmerung. Am blassen Meeresstrande saß ich gedankenbekümmert und einsam. Die Sonne neigte sich tiefer und warf glührote Streifen auf das Wasser. Und die weißen, weiten Wellen, von der Flut gedrängt, schäumten und rauschten näher und näher. Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen, dazwischen ein wiegliedheimisches Singen. Mir war, als hört ich verschollene Sagen, uralte, liebliche Märchen, die ich einst als Knabe von Nachbarskindern vernahm, wenn wir am Sommerabend auf den Treppensteinen der Haustür zum stillen Erzählen niederkauerten, mit kleinen, horchenden Herzen und neugierklugen Augen. Während die großen Mädchen neben duftenden Blumentöpfen gegenüber am Fenster saßen, Rosengesichter, lächelnd und mondbeglänzt. Reinigung. Bleib du in deiner Meerestiefe, wahnsinniger Traum, der du einst so manche Nacht mein Herz mit falschem Glück gequält hast und jetzt als Seegespenst sogar am hellen Tage mich bedrohst. Bleib du dort unten in Ewigkeit und ich werfe noch zu dir hinab all meine Schmerzen und Sünden und die Schellenkappe der Torheit, die so lange mein Haupt umklingelt, und die kalte, gleißende Schlangenhaut der Heuchelei, die mir so lang die Seele umwunden, die kranke Seele, die gottverleugnende, engelverleugnende, unselige Seele. Hoi ho, hoi ho, da kommt der Wind, die Segel auf, sie flattern und schwellen, über die stillverderbliche Fläche eilet das Schiff und es jauchzt die befreite Seele. Seekrankheit. Die grauen Nachmittagswolken senken sich tiefer hinab auf das Meer, das ihnen dunkel entgegensteigt, und zwischendurch jagt das Schiff. Seekrank sitze ich noch immer am Mastbaum und mache Betrachtungen über mich selber, uralte, aschgraue Betrachtungen, die schon der Vater Lot gemacht, als er des Guten zu viel genossen und sich nachher so übel befand. Mitunter denke ich auch alter Geschichten, wie kreuzbezeichnete Pilger der Vorzeit auf stürmischer Meerfahrt das trostreiche Bildnis der heiligen Jungfrau gläubig küssten, wie kranke Ritter in solcher Seenot den lieben Handschuh ihrer Dame an die Lippen pressten, gleich getröstet. Ich aber sitze und kaue verdrießlich einen alten Hering, den salzigen Tröster in Katzenjammer und Hundetrübsal. Unterdessen kämpft das Schiff mit der wilden, wogenden Flut. Wie ein bäumendes Schlachtross stellt es sich jetzt auf das Hinterteil, dass das Steuer kracht. Jetzt stürzt es kopfüber wieder hinab in den heulenden Wasserschlund. Dann wieder, wie sorglos liebematt, denkt es sich hinzulegen an den schwarzen Busen der Riesenwelle, die mächtig heranbraust und plötzlich ein wüster Meerwasserfall in weißem Gekräusel zusammenstürzt und mich selbst mit Schaum bedeckt. Dieses Schwanken und Schweben und Schaukeln ist unerträglich. Vergebens späht mein Auge und sucht die deutsche Küste, doch ach, nur Wasser und abermals Wasser, bewegtes Wasser. Wie der Winterwanderer des Abends sich sehnt nach einer warmen, innigen Tasse Tee, so sehnt sich jetzt mein Herz nach dir, mein deutsches Vaterland. Mag immerhin dein süßer Boden bedeckt sein mit Wahnsinn, Husaren, schlechten Versen und laulich dünnen Traktätchen. Mögen immerhin deine Zebras mit Rosen sich mästen statt mit Disteln. Mögen immerhin deine noblen Affen in müßigen Putz sich vornehm spreizen und sich besser dünken als all das andere banausisch schwer hinwandelnde Hornvieh. Mag immerhin deine Schneckenversammlung sich für unsterblich halten, weil sie so langsam dahin kriecht. Und mag sie täglich Stimmen sammeln, ob den Maden des Käses der Käse gehört und nun noch lange Zeit in Betratung ziehen, wie man die ägyptischen Schafe veredle, damit ihre Wolle sich bessere und der Hirt sie scheren könne wie andere, ohne Unterschied. Immerhin mag Torheit und Unrecht dich ganz bedecken, o Deutschland, ich sehne mich dennoch nach dir, denn Wenigstens bist du doch festes Land. Fragen. Am Meer, am wüsten nächtlichen Meer, steht ein Jünglingmann, die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, und mit düstern Lippen fragt er die Wogen: O, löst mir die Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere arme, schwitzende Menschenhäupter. Sag mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel. Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken. Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt. Und ein Narr wartet auf Antwort.
Wonach wir tauchen. Wir taugen nicht zu dem, wonach wir uns sehen. Christa Wolf. Im Singen immer schon sinken, im Flennen noch flehen, sich im Kränken an sich selbst vergehen. Nach Jahren des Zwitscherns stirbt der vergitterte Sittich, fällt von der Stange und liegt da. Wie einst ins Ei gekrümmt, das Was wäre wenn als hätte zur Unmöglichkeitsform geronnen, kein Federlesen mehr. Goldig sind all die Käfige, die sonst Sang und Klang lösten. In den noch leeren Räumen echot der Wurf der Silberlinge hell. Wonach wir tauchen, ist unbekannte Tiefe. Im 2 Zoll tiefen Taufbecken, das Wasser tropft von der Stirn. Nah am Wasser gebaut, übergewichtig und die Freunde, etwas wie Reden und Segeln, nicht eingetaucht in etwas, wie Fluten und die Mädchen, wir masturbieren nicht, wandern durch Texte und Filme, alles handgemacht. Dass etwas anders werden müsse, sagt das Fundament. Allein an den Mauern verzögern wir den Schießbefehl. Wir laufen, aber kommen nicht aus den Läufen und an. Doch als Kugel, Fett und Bleiern. Gleichwohl spricht der Abend mediterran und hinkt Bier, isst Pommes und Rot-Weiß. Weiß unsere Häute und Westen, rot das Blut, dem wir nicht in der Lage sind, die Trauer nachzutragen. Gestrandete. Wie Ikarus als Phönix die aschenden Flügel spreizte, so sollen wir sein, flügellos Fliehende. Immerhin ist es die Sonne, die Ikarus stürzen ließ, das Wachstum seiner knienden Kerze schmolz im Feuer. Am Rande der Welt ist der Schlamm nur ein geologisches Phänomen, ein Amorphes des Seins, das aufsteht und ist, das trocknet die Tränen und den Schweiß, aus denen beiden wir sind. Wo wir waren an künstlicher Küste, dem Saum des Meeres, Spülung aus Weite und Welle, die uns hinabtreibt, verschlingt und die uns wispert, was Bewegung ist, der Gang in die Leere, aus der wir kommen. Bachmann liegt am Meer. Alles muss raus. Nicht nur heute, alle Bibeln, für den einen Gedanken, den Guten, den ein Ischariot bezahlte, den Häschern an der Rampe, den Seelenverkäufern, den Verbrennern der Seiten aus der Ungeduld des Papiers gerissen, in die des Geldgeschlechtsverkehrs, mitten aus Herz und Mund und Wohltat und Wollust und Leben, Bach, Kantate 147, Seite 47, mehr, kein Bach aus Böhmen, die Frau, die in Rom verbrannte, als Verbannte vor sich selbst, zwischen den Gittern aus Zeilen. Vom Hafen nicht weit hissen die Mauerblümchen-Segler ihre Masten in den Himmel aus Winter und Blei. Denn Kiel oben liegt das Meer, breit an den Bälgen und Bergen aus Büchern und Menschen. Tränen des Ozeans. Kann man unter Wasser weinen? Und sind Tränen salziger oder süßer als die Greinen? Nimmt sie der Ozean gewaltiger, teichtränenden Gewimmels in sich aufzutränken, Wolken solchen Himmels und sie ihnen hinzuschenken? Oder wird man ihr ertrinken, jener Tränenpfütze barfuß durch sie hinken auf einer stillen Stütze? Kann man Tränen trocknen, wo die Gischt weht ins Gesicht? Oder nur die Tampons stopfen, wie in Ohren das Gedicht? Kanon in K. Zwei Stimmen, ach, die umeinander buhlten, einer dem anderen Vater und Sohn. Zugleich zu sein auf der Suche nach der Cola-Libre-Wodka-Lemon-Gleichung der Dreieinigkeit. In der Ansicht Sehnsucht nach in unserem Bunde, Drittem, dem Heiligen Geist, wie er auf Versfüßen schreitet, nein, schleicht ins Himmelreich auf wörtlichen Erden reden. Heute bei ihm zu Hause, wo mich seine Söhne umarmen, wie den Vater die Ärmchen um das Kreuz. Und ich schnaufte hinauf das Treppchen, selbst schon nah an dem, wo er jetzt isst das Brot und bricht es und spricht, wo ihr in meinem Namen zusammentretet, zitiert mich, den Kelch, in den ich mich ausschüttete. Der Dichter spricht nicht. Zur Lyrik kam ich aus Unvollständigkeit, aus dem Erlebnis, dass ich nichts bin, das zu vervollständigen wäre, ein Provisorium als Prinzip. Im Gedicht dachte und dichtete ich, muss ich nicht fertig werden, kann ich marschieren, ohne anzukommen, wo kann man das schon, so vergeblich? Keine Zeile ist hier endgültig, endet nackt an ihrem Ende, geht vielleicht weiter, denkt weiter, sagt nichts, bittet nicht um Vergebung für das gerade nicht Gesagte, gibt es nur Preis, vorläufig. Die Hoffnung des Textes, dass er nie fertig ist, dass er anfängt, aber nicht aufhört. Er ist mein Hirte, wenngleich ich weder Schaf noch Schäfer bin, auch nicht der Stab, den ich über die Verse brach. Dankeschön.
In der Zone des Augenblicks. Jetzt. Vor mir eine Straße und hinter mir alles Weitere. Abendstraße in einer Kleinstadt. Gemäuertes Behagen tröpfelt von allen Fassaden. Luftgesichtige Nirgendheime, nicht flügelgefederte Mausoleen von Hoffnung und Ehrgeiz, eher treueichige Gruften. Gesekundetes Glück. Vereinzelt Fenster, winzige Vulkane des Todes, die Gasse, bleifarbig und abgelebt, ausradierte Horizonte. Irrlichter lierend durch diese nischenhafte Arena klabaustern und bulläugig auf ein mikroskopisches Panorama blinzeln, der Ausschnitt eines beliebig Ganzen, ortig, zeitig, ursprungig, Losigkeit bis ins letzte Detail. Selbst oder gerade hier eine sich krümmende Wachheit, kein gläserner Schleier mehr vor dieser todstumm schielenden Stadt. An mein Auge gelehnt und unvermittelt wird alles Vorletzte bemerkensmöglich. Das Pendeluhrige immer da. Ein niemandsleibischer Wind, beißend entzielt er sich in mir fest, nüchtern geschmückt von vergletscherter Kälte. Ein sitzfleischiges Schild, heiser flieht sein Quietschen in mein Gestern, fort und fort Echo malt es seinen Takt, ein engelsgleiches Stundenglas, tretmühlerisch metronomt es sein weltzerstückelndes Walten, Zeitknirschen. Ein pulsierender Lebensplatzanweiser, untermeerisch lippenkettet er sein Ich bin da und bleibe. Betroffenheitshaschende Wahrheitssekunde, sich geborgen fühlen in dieser Höhle der Zeit, einberaumt von Unmittelbarkeit. Weltsplitter. Ein tumultarisches Schweigen, stumm zwiespracht es in mir. Jenseits der Sprache beginnt die trägharrende Neugierde, die nichts wissen will. Keine Geheimnisse mehr, nur noch vergessene Klarheiten. Zeit ist der Vorname der Farbe Weiß. Block erstorbener Gespräche. Pendeluhrig. Pendeluhrig. Hinter mir alles Weitere. Und vor mir eine Straße. Jetzt.
Anfangen, wo es anfängt. Es ist Frühling, mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternlos und bibelschwarz, die Kopflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehenschwarzen, zähenschwarzen, krähenschwarzen, fischerbootschaukelnden See. Die Häuser sind blind wie Maulwürfe, aber die Maulwürfe sehen gut heute Nacht in den schnuppernden, samtigen Waldtälern. Oder blind wie Kapitän Kett in der eingemummelten Mitte der Stadt, beim Brunnen und bei der Stadtuhr, bei den Läden in Trauer, beim Wohlfahrtshaus im Witwenschleier. Und alle Leute in der eingelullten, umstummten Stadt liegen und schlafen. Die Babys schlafen, die Bauern, die Fischer, die Händler und Rentner, der Schuster, Schullehrer, Schenkwirt und Briefträger, der Leichenbestatter und das leichte Liebchen, Säufer und Schneider, Pfarrer und Polizist, die schwimmfüßigen Muschelweiber und reinlichen Hausfrauen. Junge Mädchen liegen weich gebettet oder gleiten in ihren Träumen mit Ringen und Ausstattung von Glühwürmchen braut umjungfert durch die gewölbten Schiffe des orgelspielenden Waldes. Die Burschen haben polternde Abendträume von den bockstößigen Viehhöfen der Nacht und der fröhlichen, seeräubergrölenden See. Und die Kohlenstatuen der Pferde schlafen auf dem Feld und die Kühe im Stall und die Hunde im nass durchschnauzten Hof und die Katzen dösen in schiefen Winkeln oder springen schlau und stricheln und sticheln auf der einen einzigen Wolke der Dächer. Du kannst den Tau fallen hören und die eingewiegte Stadt atmen. Nur deine Augen sind aufgeschlossen und sehen die schwarze, gefaltete Stadt fest und gelöst im Schlaf. Und nur du allein hörst den unsichtbaren Sternfall, das Dunkelste vor der Dämmerung, die winzige, tauversenkte Regung der schwarzen, klischenerfüllten See, wo alle Boote, die Arethusa, die Schnepfe und die Lerche, Sansibar und Rhiannon, der Freibeuter, der Kormoran und der Stern von Wales auf den Wellen schaukeln und reiten. Horch, es ist Nacht, sie zieht durch die Straßen, Der wallfahrtend langsame, salzig singende Wind in der Krönungsstraße und Muschelzeile. Es ist das Gras, das auf dem Larregubwerk wächst. Taufall, Sternfall, der Schlaf der Vögel im Milchwald. Horch, es ist Nacht im kalten, vierschrötigen Bethaus. Sie singt ihre Hymnen in Haube und Spange, in Bombasinschwarz mit Schmetterlingsbinde und Schnürsenkelschleife, hustet wie Ziegen, lutscht Pfefferminzzucker, gönnt sich ein Nickerchen Halleluja. Nacht in der Stenkstube, still wie ein Domino, in Oki Milchmanns Dachkammer wie eine Maus mit Handschuhen, in Dai Brods Backstube fliegt sie wie schwarzes Mehl. Es ist heut Nacht in der Eselsstraße, die zottelt schweigend mit Seetang an den Hufen über das muschelig gerillte Pflaster. Vorbei am Vorhang vor dem Blumentopf mit Farnen, an Wandspruch und Nippsachen, Harmonium und heiligem Anrichtetisch, handgemalten Aquarellen, Porzellanhund und blechrosiger Teebüchse. Es ist Nacht, die schnickt und schnackt ihr Ja in den Schnuckelnestern der Babys. Sie, es ist Nacht, sie windet sich stumm und königlich durch die Kronjubiläumskirschbaumallee. Sie geht durch den Friedhof von Bethesda mit Handschuhen an den gefalteten Winden, mit abgenommenem Tau und torkelt zur Seefahrerschenke. Die Zeit vergeht. Horch, die Zeit vergeht. Komm nur her. Nur du kannst die Häuser schlafen hören in den Straßen, in der langsamen, tiefen, salzigen, schweigenden, schwarzen, bindenumhüllten Nacht. Nur du kannst in den vorhangblinden Schlafzimmern die Kämme sehen, die Unterröcke über den Stuhllehnen, die Krüge und Becken, die Gläser mit falschen Gebissen, an der Wand das »Du sollst nicht« und die vergilbenden, bitte recht freundlich Bilder der Toten. Nur du kannst hören und sehen hinter den Augen der Schläfer die Fahrten und Länder, Labyrinthe und Farben, Bestürzungen und Regenbogen, Melodien und Wünsche und Flug und Fall und Verzweiflungen und die großen Seen ihrer Träume.
Mehr Holz, ein Zyklus. Allein mit der Zeit verspiele ich Sonnenuntergänge. Für manche Worte braucht der Mensch die Kulisse eingewachsener Wege, die Tür in uns selbst, vor der Tür Türen, vor dem Fenster Fenster, vor der Luft Luft. Die Nacht nimmt den Bäumen ihre Geräusche und aus mir schlachtend mein Fleisch das Schwarze. Heute aber sind die Himmel müde, liegen eingerollt in der Zeit im Blau. Die Minuten werden von anderen erfunden. Dann kommt Zeit, Zeit. Ich bilde mir nicht ein, dass die Bäume von mir träumen, so wie ich von ihnen träume. Ich weiß nicht, ob der Regen eigentlich ein Trommler werden wollte. Aber ich weiß, auch sie glauben an eine Ewigkeit, die nur ein Ort ist, den man wieder verlässt. Gottgefällige Engel. Wellen streiten. Wer hat das schönste Blau? Landen am Ufer wie vorbestellt. Wetzen Drohgebärden, streifen Klingenblau ihr Leben ab, sind hier. So schnaubt Leben. Fußgänger. Meine plattgetretenen Kinderfüße klettern auf morsche Brücken. Die faulende Haut riecht nach Wasser und Handgeschriebenem. Um über die Brücke zu kommen, müsste man vergessen oder so lange freundlich bleiben zu einem Stück trockenem Holz, bis es tanzt. Uns hingegen wachsen schorfige Stellen an den Lippen, So sehr stolpern wir unseren Sehnsüchten nach. Niemand baut mehr Wege, einen Weg, auf dem man barfuß am Himmel vorbeiläuft, ihn vielleicht berühren kann, ohne sich Blasen zu holen. Bis auf den Flussgrund Stacheldraht. Dort spricht man in Mauerinschriften und Halskettengravuren. Die Wörter schlafen auf dem Weg zum Nächsten ein oder ziehen einen Kreis um den Zuhörenden, bis die Sätze wieder gesundet und geheilt untergehen. Aber vorher müsste man noch die Gebirge zusammenkehren und diesen Staub den Redenden in die ergrauten Haare einstricken. Ich schwimme in kindlichen Teilchen, den Schlaf nach dem Aufstehen, wie eine Tischdecke wieder glatt streichen. Unverweslich. Das ist der Fluss. Wir haben ihn angekettet. Aber er geht achtlos an uns vorbei, ohne Gruß. Immer ist er uns voraus. Bis ans Meer, wo er vor uns alle Türen schließt. Sein Gruß fliegt durch unser leeres Herz. Auszeit. Und die eine Welle stellte sich vor meinen Grabstein, senkte für Minuten einen menschlichen Kopf, kehrt um zu seinem Platz. Arion. Auch in meinem Sterbemonat wird die Sonne scheinen. Sie wird nicht weniger kunstvoll untergehen als sonst. Ich weiß da keinen Ausweg. Aber ich werde das Meer vor mir hertreiben, voller Kunst das Wasser peitschen und hin zu einer anderen Küste schwimmen. Das wird sie nicht verhindern können. Ich weiß da einen Ausweg. Verschenkte Frühlinge. Und das Sagbare kehrt zurück. Großgezogen von schnelleren Wolken und Winden an Angelschnüren. Nachts trocknete Mondlicht die Landschaft und die Wellen sahen aus wie Falten des Wassers. Im Sommer stets das Gefühl, das Gewicht der Farbe Grün müsste diesen Planeten zum Kippen bringen und über allem selbstvergessenes Möwengeschrei. Hier sind die Häuser älter als die Ziegel. Ein Zögern ist zwischen alle Dinge geschoben und besetzt die Lider der Ebenen. Narben von Düften sind geblieben. Die Gräber waren immer nur vorgetäuscht. Bitte zurückbleiben vom Traum. Mal eben sterben wollen oder Schwüre an Winddrachen kleben oder aus der eigenen Haut Flügel spannen. Sommer ist auch nur ein Wort. Während wir nur auf unsere Ängste hören und ganz hinten, ganz weit hinten in diesem Gedicht glitzert staubiges Salz an den Gedanken des anderen und ich endlich losgehe auf der Suche nach einem, von dem du im Traum sprachst, hinter den Türen. Es wird dunkel für David. Die Nacht begibt sich mit der Sonne im Sack auf Wanderschaft. Und die Luft ist wieder voll von dem schwarzen Pulver, das der Abend in die Luft schießt. Die Sonne hat ihr Augenlicht verloren. Zweimal unendlich wölbt sich, das dritte das Nichts, dort findest du mich. Genau in der Mitte, das Gesicht eines Ungeborenen, wartend in der Zeit, das Gesicht eines Toten, wartend in der Zeit. Denn die Wege der Liebe treffen genau da zusammen, wo sie sich trennen. Der Himmel ist ein ferner Spuk, wo eben noch ein Tag war, vor dem einfarbigen Horizont das Blau. Er fand einen Maler und dann und wann einen Dichter. weiter. Täglich neu bereit, in Täuschungen zu verfallen, die Hoffnungsflaggen zu hissen. Wer hoffen will, muss sich misstrauen. Das Herz ist ein Riss im Kopf. Wir sind Flügel ohne Vogel. Zuflucht. Die abgeschlagenen Köpfe des Vergessens verwandeln sich allmählich in Wörter. Ohne zu wissen, woher, wohin, wozu. Dorthin, wo niemand sie braucht, für den Verschleiß gedacht. Sie selbst wissen nichts, mit sich anzufangen. Zerstäubt. Mein Sehen flüchtet immer weiter, bis es sich bricht am Horizont. Dort schlummert ein Geheimnis, das an Land zu nichts zerstäubt. Ich nehme ein halb verstandenes Wort und gehe ans Meer, um es auszusprechen, in den Nebel, in dem es sich verstecken kann. Ich weiß, wie ich hingerichtet werden soll. Alle erklären es mir detailliert. Die Welt, die ich kannte, hat ihre Flügel verloren. Die Welt ist ein schäbiger Statist, der gerne die Hauptperson wäre. Ich gehe hinaus zum Rand und sehe gerade noch die Feder, die dies schrieb. Vielleicht werden wir nur von einem Alphabet geträumt, von einem regennassen Garten, von einer sich selbst versenkenden Welle am Ufer eines Meeres, eines nie erreichbaren Tages. Jeden Tag geht dies vorbei und einmal ist es Glück. Kältepunkt. Wo liegt die Grenze deiner geringsten Geborgenheit, die wir leben könnten? Noch nicht begonnen. Die Wahrheit hat noch nicht begonnen und ich trete wieder zurück in den Schatten eines riesigen Flügels, der glüht. Nullpunkt. Unter unseren vier Richtungen wird die richtige sein, wer nur vier Richtungen kennt. Schrei. Eine Möwe schrie meinen eigenen Schrei, auf dass das Wasser wieder feucht werde. Dankeschön.
So, der nächste Text bedarf unbedingt einer Erklärung. Vor der Pause, denn hiernach machen wir eine kleine Pause. Vor 3 Jahren ist Klafkis Witwe, muss man ja sagen, die nach Amerika ausgewandert und hat dort mittlerweile neu geheiratet und nochmal, sie hatte mit Oliver ja 2 Kinder, noch ein Kind bekommen. Und dieser neue Mann, Andy, ist ein, wie sagt man das auf Deutsch, Knorker-Typ. Ich glaube, so kann man das einfach sagen. Ich kenne ihn sehr gut mittlerweile. Und ich hatte ihm versprochen, bei einem Besuch in diesem Jahr, dass ich ihm ein Gedicht schreiben werde. Jetzt werde ich auch mal sagen, der Text ist dann halt von mir. dass ich ihm ein Gedicht schreiben werde, das ich öffentlich in Minneapolis, wo sie jetzt leben, aufführen werde. Bei einem Open Mic Abend in einem Pub, das hieß Chatterbox. Und das habe ich auch gemacht. Und weil sonst kein Mensch, also es ist auf Englisch, denn es gibt es noch nicht auf Deutsch. Und ich muss ein bisschen erklären, worum es darin geht, um die Verwirrung vielleicht ein bisschen von 100% auf 98% herunter abzusenken, die gleich wahrscheinlich folgen wird. Also, Andy ist ein sehr großer und kräftiger Mann und ein großer Feingeist, ein Mann mit einem unglaublich guten und, ich finde, gutmütigen Urteilsvermögen auch und großem Herzen und ebenso großen Träumen. Er arbeitet in einer Firma, wo man so wie heißt das, so Verandas aus Holz baut, Decks im Englischen, und die haben normalerweise Zäune, damit man nicht runterfällt, und auf diesen Zaunpfählen, die zwischen diesen Latten sind, die verrotten normalerweise, da gehören so kleine Dächer drauf, Post Caps von den Posts, also so. Die macht er abends alleine, nach der Arbeit in seiner Garage, steht an der Kreissäge und von, weiß ich nicht, 19 bis 23 Uhr durchpfeift ein hoher Ton die Nachbarschaft und Andy macht Postcaps. Staubt total ein, Riesenkrach und so, teure, tolle Dinger. Und die wird er, das ist sozusagen seine Privatselbstständigkeit neben der Arbeit. Und die verschickt er dann an die Leute, die das geordert haben, damit ihnen ihre Verandas da nicht wegrotten. Die kommen in eine Folie, und wenn man dann mit dem Föhn rübergeht, dann zieht sich das zusammen. Schrumpfschlauch heißt das auf Deutsch, aber wenn das Zellophan so durchsichtig ist, im Englischen heißt das Shrink Wrap. Also wie so eine Einwickelfolie, die sich zusammenzieht. Ganz wichtig, das kommt nicht vor, das Wort, damit man so ein bisschen weiß, was das ist. Die sind ungefähr so groß, diese Postcaps, manche von denen sind so groß. So, dann hat er lange Zeit in Amerika gelebt. Das tut er natürlich immer noch, in New York, wollte ich sagen, und hatte dort ein kleines Motorrad. Das tut er überhaupt sehr gerne, Motorradfahren, und das kommt auch nochmal drin vor, so ein bisschen. Ein 1964er englisches BSA, ein Bobber, so heißt das. Und damit fuhr er dann immer zu einem Laden, wo man Pastrami-Sandwiches kaufen konnte, also irgend so ein Schinken oder sowas ist das, glaube ich, jedenfalls eine seiner großen Leidenschaften, immer den Schinken zu ordern, und dann hat er so ein Pastrami irgendwo im Keller hängen, kommt auch drin vor, muss man auch wissen, eine große Leidenschaft von ihm. Aber er traut sich immer nicht so richtig, sein Hobby, also die Kreissägenarbeit des Nächtens im Keller, in eine Selbstständigkeit komplett umzuwandeln. Ich habe ihm seit 3 Jahren, sage ich ihm, dass er das machen kann. Er traut sich nicht so richtig, was mich verwundern muss, denn er ist ungefähr 3-mal das, von dem ich bin, so ein Mann mit großen Talenten und naja. Ich habe es ihm immer wieder gesagt, und ich glaube nämlich auch daran, dass er das kann. Das ist auch nicht so ganz unwichtig zu wissen, weil die Anspielung darauf auch drin vorkommt. Und dann jetzt zu guter Letzt, nein, 2 Dinge noch. Sie wohnen in einem Teil von Minneapolis, den man hier wahrscheinlich langläufig als Ghetto bezeichnen würde, beziehungsweise so direkt am Rand, also das ist eine ziemlich raue Nachbarschaft im Moment. Und mit vielen unschönen Dingen, die da passieren. Dafür gibt es ein Wort, das heißt also Hoodlum, Hood, also wie die Hood vom von so einem Pullover, Kapuzenpullover, genau. Hoodlum ist so ein Wort dafür, das zu beschreiben. Und jetzt hat mich Andy damals gefragt, ich sollte ihm Deutsch beibringen, was ein bisschen schwierig ist. Er wollte wissen, wenn man sagt, wie sagt man denn, wenn man was toll findet? Habe ich gesagt, das ist geil. Geil. Und wenn was richtig toll ist, habe ich gesagt, das ist super geil. Also seine beiden deutschen Worte oder sein deutsches Wort, das ich kann, ist super geil. Was er, weil er stolz einfach kann, irgendwie. So, und Pastrami-Sandwich mal wieder. Es gibt in Minneapolis eine von deutschen Auswanderern abstammende Fleischerei, die hat den schönen Namen Hackenmüller. Und warum er das nun kannte, keine Ahnung. Hackenmüller, das ist wahrscheinlich sowas wie, weiß ich auch nicht, Redlefsen oder so. Auf jeden Fall habe ich für dieses Gedicht für ihn eine fiktive Figur erfunden mit dem Namen Supergeil Hackenmüller. Das ist natürlich Andy, ist ja klar. Und ich glaube, das muss man einfach wissen, dass sonst macht das alles keinen Sinn. Kryptisch ist es eh, aber so ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Und sein Motorrad ist ein 5-Gang-Getriebe, der erste Gang nach unten. 4 Gänge nach oben, sinnbildlich. Supergeil Hackenmüller. Supergeil Hackenmüller does not fly, his colors red, white, blue and starry striped. He knows better than to brag, but dreams instead. Of sawdust seas and sander spoon drift, their gentle spray and sway, and his place in the dorsal wake of the singing circular. He dreams No more of tucked-in shirts and downtown bars, but of 1,000 wooden hearts in see-through shrink-wrap shirts. His penury is not a wanton longing for pastrami ages of the past, but an agate armored ache for marble statues in the yard. At times it seems he fears the bobbing ride down Buttkick Row, the craving for cathartic turnings of screws sinister toward their dexterous ending. Yet, in these dust-blown, shady alleys of the Hudlem haciendas and in the warmth of warehouse walls, a patient sea of spirit ebbs and flows, knowing that Supergeil Hackenmüller will lead them on, first gear down and four gears up. Dankeschön. So, und jetzt machen wir eine Pause.